Audiamo Plus. Wir hören uns.
Kunst
und Klischee. Facetten des kreativen Lebens.
Der Podcast von Katharina C. Herzog, Christian Batzen-Tegemark und Philipp Pankratz.
So, ich habe meinen Haargummi scheinbar irgendwo verschmissen. Deswegen bin ich heute mit Rockerfrisur.
So ein Haargummi.
Nein, ich weiß nicht, ich kann es noch da reinstopfen.
Hallo.
Hallo.
Hi. Ah. Warte mal.
Hallo, jetzt schaffen wir es.
Hi, Eva, hi.
Hallo, ich bin verschwitzt, weil ich mein Radbaum bin.
Das ist voll okay. Wir kennen uns ja. Hallo.
Hi.
Sorry, ich war total lost.
Ach so, ja. Du bist zu pünktlich.
Ich
bin
extrem pünktlich.
Hallo.
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 Wen haben wir denn hier?
Oh, das ist eine Eva Reisinger.
Eva, danke fürs Kommen.
Danke für die Einladung, ich freue mich sehr.
Wir haben mit dir eine Autorin und Journalistin zu Gast. Du hast laut Wikipedia mit den eigentlich unterschiedlichsten Zeitungen und Magazinen schon zusammengearbeitet. Das wird uns interessieren, aber wir haben mit dir vor allem eben auch eine Autorin da.
Eine Autorin, die sehr schöne Bücher geschrieben hat. Und ich habe mich noch nie so gut vorbereitet auf einen Podcast. Ich habe zwei deiner Bücher gelesen.
Ich fühle mich extrem geehrt.
Ja, die waren sehr spannend, diese Bücher. Und beginnen tun wir aber irgendwie am Anfang, würde ich sagen. Nicht beim Buchschreiben vielleicht gleich, sondern bei der Herkunft. Und Oberösterreich.
Jetzt werde ich nervös, ich habe mich nämlich nicht vorbereitet.
Nein, gar nicht. Wie war das so, in Oberösterreich aufzuwachsen?
Ja, ich glaube, man merkt sehr, dass es in mir arbeitet. Ich schreibe ja irgendwie gefühlt nur übers Land, sei es im Journalismus, sei es in der Literatur, sei es in meinen Sachbüchern. Also meine Herkunft, wenn man das jetzt so nennen will, in Oberösterreich, ich finde, das klingt jetzt ein bisschen hochtrabend. Also da, wo ich her bin, würde ich es wahrscheinlich eher sagen, ist, glaube ich, sehr umzulegen auf andere Orte in Österreich, wo es um nichts geht. So. Ich bin aufgewachsen in einem ganz, ganz, ganz kleinen Ort. Also das sind so 12 Häuser, davon 4 Bauernhäuser. Und der Bus kommt zweimal am Tag und am Wochenende gar nicht. Und das war die Infrastruktur meiner Jugend sozusagen. Und ich kann mich nur erinnern, in der Kindheit war das wunderschön, weil wir sind einfach immer nur in den Wald geschickt worden und das war einfach alles total egal. Und wir haben viele Freiheiten gehabt. Aber je öder ich warm bin, desto mehr habe ich mit dem gekämpft, dass es dort halt nichts gibt. Und ich wollte eigentlich immer nur ausbrechen. Und für mich war ja schon so, Wörs, Linz, das waren für mich so Großstädte, Metropolen gefühlt. Heute kann man nur drüber lachen, aber das ist wahrscheinlich der Grund, warum ich dann an sehr viele unterschiedliche Orte war. Also ich war ja in Berlin, Hamburg, Istanbul und ich glaube, ich habe so ein bisschen was aufholen müssen. Vermutlich habe ich FOMO gehabt.
Was tut nichts gibt so?
Ja, also bei uns natürlich gibt es so das übliche Zeltfeste, Zeltfeste und Kirchen, das sind so die Dinge, die es gibt. Aber ich habe mir immer gesehen nach was anderem. Und das ist irgendwie die Ironie wahrscheinlich des Lebens, dass ich jetzt zu ganz vielen Dingen wieder eher zurückgehe. Aber gerade in meiner Jugend war das ganz schwierig für mich. Also ich war dann in Linz zum Glück in der Schule in der Oberstufe und dann ist es besser geworden. Und dann habe ich auch gesehen, wow, so kann es auch sein. Aber bei uns war schon sehr, sehr begrenzt alles.
Und hat sich dein Bezug zum Land vielleicht allgemein oder auch spezifisch zu dem Ort, wo du herkommst, mit der Distanz oder durch die Distanz verändert?
Es hat sich extrem verändert, weil also ich war dann einfach mal sehr lang weg und wie man weiß, es reicht, wenn man zeitlang in Wien wohnt, dann ein Wiener Kennzeichen hat, man ist gefühlt dann schon die aus Wien. Und so bin ich auch behandelt worden und für mich war das auch total okay, weil ich wollte mir ja immer unbedingt um jeden Preis eigentlich abgrenzen, weg, was anderes erleben. Und jetzt so, wahrscheinlich habe ich Midlife-Crisis, so mit Mitte 30, gehe ich wieder ein bisschen zurück zu dem, dass ich mich da doch wieder sehr zugehörig fühle. Also ich bin jetzt da sehr viel daheim, genieße auch sehr viel von den Dingen, genieße auch gerade dieses, dass eben nichts los ist, dass es nichts gibt, sehr. Also ich glaube, das kann sich auch total verändern, wie man bei mir sieht. Also das sind ja jetzt 15 Jahre dazwischen wahrscheinlich. In denen kann sich sehr, sehr viel verändern. Und ich hätte alles geschworen und hätte gesagt, nie wieder zurück hin. Und ich meine, ich wohne jetzt nicht wieder in Oberösterreich, aber ich bin schon sehr viel dort und da sehr gern.
Ja, das fühle ich voll. Das fühle ich voll. Ja, wir haben ähnliche Biografien, denke ich.
Wie ist es bei dir?
Ja, ähnlich. Ich bin auch aus einem Vierhäuserdorf und bin dann auch ausgebrochen und irgendwann nach Wien und habe in Paris gewohnt und so, weil ich eben auch das vermisst habe, dass sie da was tut. Und irgendwie habe ich als Bedürfnis gehabt, dass ich was anderes noch sehen muss. Und jetzt ist es aber so, dass ich das Land sehr, sehr vermisse und das Grün sehr, sehr vermisse und eben diese Ruhe und überlege auch sehr oft, ob ich nicht wieder drücke. Mhm. Weil ich glaube, etwas, was in einem gekeimt ist, wenn man klar ist und man kennt das, dann ist das in einem drinnen und dann diese Heimat, die geht halt dann nicht so weg, auch wenn man jetzt in Wien ist. Wien ist für mich auch Heimat, aber wo ich herkomme, ist halt schon das ist da.
Willkommen im Oberösterreich-Selbsthilfe-Podcast.
Nein, ich komme aus Niederösterreich. Aber du hast ja Niederösterreich.
Nein, total. Ich bin alles Drucknummer mittlerweile. Ich bin mittlerweile ja ganz viel in Niederösterreich.
Das wäre grundsätzlich unsere zweite Frage gewesen. Du magst ja Oberösterreich, aber wie findest du Niederösterreich?
Also vielleicht einer der kontroversesten Sätze, die ich jemals geschrieben habe, war in Was geht Österreich, wo ich die Bundesländer, muss man zu meiner Verteidigung sagen, alle aufs Korn genommen habe. Aber bei Niederösterreich habe ich halt sowas geschrieben von wegen Niederösterreich ist das unnötigste Bundesland aller Bundesländer. Und ich kriege bis heute nur E-Mails deswegen. Also es erzürnt immer noch. Und ich nehme ja eh alles zurück. So, das war eine sehr pointierte Aussage. Natürlich gibt es in Niederösterreich auch schöne Orte, aber halt auch nicht, genauso wie überall sonst auch. Und ich glaube, das ist in meiner DNA als Oberösterreicherin, dass ich mich von Niederösterreich abgrenzen muss, weil ich glaube, wir sind uns sonst viel zu ähnlich.
Und bei euch gibt es schöne Hügel und so.
Ja.
Bei uns eigentlich auch.
Es ist random. Es ist halt so, ich bin jetzt ganz oft in Niederösterreich, weil dort eins der Jagdgebiete ist, wo ich mithilfe und da ganz viel jetzt jagten, aber im Herbst. Und das ist dann ganz lustig, weil sowas spricht sie dann natürlich herum, dass ich das geschrieben habe und die reden mir dann auch alle an und so. Und ich finde das aber
fürs Jagen sind wir gut genug.
Genau so. Und Niederwied habt vielleicht eh nicht genug bei euch. So ist es dann. Aber ich finde das dann immer total lustig, weil die kaufen sie dann auch das Buch und schreiben mir dann oft danach nochmal, ich habe das jetzt nochmal nachgelesen. So. Und ich kann da sehr herzhaft drüber lachen. Über Oberösterreich habe ich in diesem Kapitel auch nicht sehr viele gute Dinge zu sagen gehabt.
Ich würde gern noch zur Sozialisierung zurück oder hin. Nämlich, du hast schon gesagt, eben, du schreibst eigentlich unterschiedliche Formate, Roman, Sachbuch, eben für Zeitungen, Magazine. Wie war der Stellenwert oder die Sichtbarkeit von diesen, ich weiß gar nicht, wie man es nennt, Medienangeboten oder auch von so etwas, unabhängig vom konkreten Medium, so etwas wie Nachrichten, Reportagen? Wie hast du das als Kind, als Jugendliche erlebt?
Also bei uns jetzt immer und gibt es immer nur die oberösterreichischen Nachrichten geben und das ist so das mitunter Wichtigste, was es gibt. Also ich komme aus einer Lehrerinnenfamilie und mein Papa ist mittlerweile in Pension, aber war eben Deutschlehrer. Darum hat das bei uns natürlich immer Relevanz gehabt und das sind halt dann auch so die Presse und die Furche, aber auch genauso manchmal die Kronenzeitung am Sonntag gelesen worden. Also es hat immer Medien gegeben und ich habe schon als Kind gemerkt, so Zeitung im Papierformat ist irgendwie was total Wertvolles, wo es sich total lohnt, Zeit damit zu verbringen. Für uns war das dann oft eher so eine Abgrenzung, ein Aneinanderreiben. Ich wurde dann immer ein Standard und mein Papa hat mich dann immer aufgezogen mit, das ist alles viel zu links. Also so, wir haben uns da halt natürlich so aneinander gerieben, wie man das einfach in der Jugend macht. Und ich habe gewusst, dass er es auch lesen will, aber dass er es halt nicht zugeben kann. So. Und so ist es ja heute nur manchmal. Und ich finde, das ist ja das Wunderschöne an Medien, dass sie ja mitunter für alles Mögliche stehen, aber man sich ja total auch wo treffen kann und nur weil es dann politisch vielleicht nicht ganz vertritt, kann man es ja trotzdem lesen. So. Also es war bei uns immer wichtig, Medien, aber ich hätte auf jeden Fall Deutschlehrerin werden sollen und nicht Journalistin. Das wäre der Plan gewesen in meiner Familie, weil bei uns einfach alle LehrerInnen sind und das so ein bisschen das Erfolgsrezept war, was mir natürlich auch meine Eltern gern weitergegeben hätten, einfach weil es für sie sehr gut funktioniert hat. Für mich ist relativ schnell klar geworden, ich mag Kinder gar nicht so gern. Also ich liebe die Kinder in meiner Familie, aber ich tue mir ganz schwer mit Kinder-Jugendlichen Gruppen. Darum bin ich, glaube ich, die komplett falsche Person in irgendeinem dieser Berufe. Und zum Glück habe ich das erkannt und nicht studiert, weil das wäre gar nicht gegangen. Da hätte niemand eine Freude mit mir gehabt. Aber ja, meine Eltern haben eigentlich immer gesagt, ja, Lehrerin kannst du immer nur irgendwie werden. Dann muss man halt so Pädagogikkurse nachholen, aber kann man ja noch im Journalismusstudium noch machen. Und das war immer so, irgendwann wird es werden. Und ich bin ja gerade mit Männertöten ganz viel in Schulen gewesen und habe viele Workshops gemacht über Feminismus, aber auch über Schreiben. Und da habe ich dann oft so Fotos in unsere Familiengruppen geschickt und dann haben meine Eltern immer geschrieben, jetzt machst du ja doch was sehr Ähnliches. Und das ist dann immer so, okay, sie haben eh recht, circle closed irgendwie. Es macht total Sinn.
Und hat sich das mit dem Schreiben eben schon entwickelt dann in der Oberstufe oder schon vorher oder?
Also ich war in der Kunsthabela in Linz, also in der Habela für künstlerische Bildung, hast du, glaube ich, richtig ausgesprochen. Und da muss man sich dann ein künstlerisches Fach für die Matura aussuchen. Und ich habe damals, weil ich extrem schlecht im Zeichnen war, Fotografie gewählt. Das war literally der Grund, muss man ehrlicherweise sagen. Und habe dann das Glück gehabt, einen ganz, ganz tollen Fotografielehrer zu haben, der sowohl meine Fotos dann eben angeschaut hat, aber als auch die Dinge, die ich zu den Fotos damals geschrieben habe. Und ich habe da damals noch gar keine Gattung gehabt, ich habe einfach so einen Text dazu geschrieben. Und er hat dann damals gesagt, ja, das mit den Fotos kriegen wir schon noch irgendwie hin, waren auch nicht so gut offensichtlich. Aber er findet die Essays so gut. Und das war für mich die erste Person, die zu mir gesagt hat, ich kann vielleicht irgendwas. Also ich habe meinen ersten Fünfer in Deutsch gehabt im Gymnasium. Ich habe extreme Probleme gehabt mit Grammatik voll lang. Also ich habe das überhaupt nicht so verstanden, wie mir das gelernt worden ist. Und dann auch später diese ganzen Argumentationstexte und so. Also irgendwie bin ich da überhaupt nicht warm geworden. Und der war aber der Erste, der gesagt hat, so, er findet das voll gut und ich soll das doch als Matura-Projekt machen. Und so haben wir es dann auch gemacht, dass ich habe dann ganz viele Essays geschrieben zu den Porträts und die Porträts dann halt so dort gehängt, weil man bei uns damals noch nicht in Text als Kunstform maturieren hat können. Und eigentlich muss man sagen, war es ein totaler Glücksgriff, dass ich da einen Lehrer gehabt habe, der was gesehen hat und nicht drauf beharrt hat, so muss das jetzt aber sein und ich bewerte nur die Fotografie. Und ich fotografiere bis heute total gern, aber halt einfach nur als Hobby und ja. Das habe ich damals irgendwie erkannt. Und der hat damals dann zu mir gesagt, ich soll mich in Wien bewerben an der FH und Journalismus studieren. Und ich hätte das sonst niemals gemacht.
Manche Menschen sind so wichtig, gell? Ja. Die wissen das vielleicht dann oft selber gar nicht. Die sehen etwas in einem und dann ja, entsteht dann was.
Es ist total absurd, weil ich schreibe ihn ja bis heute in jedes Buch hinten rein.
Ah, schon?
Mhm. Und okay. Er kommt manchmal dann an zu meinen Lesungen, wenn ich in Linz bin. Und er schimpft mir aber dann immer und sagt, sie muss aufhören, mich zu bedanken. Er sieht das alles überhaupt nicht. Ah. Und das ist total lächerlich. Und so viel hat er gar nicht gemacht, dass sie aufhören, irgendwie so, ihm da so eine Krone aufzusetzen. Also er ist total der bescheidene Mensch, dem das total peinlich ist, dass er da jetzt ständig genannt wird. Aber für mich war es essentiell.
Es braucht ja auch manchmal gar nicht viel, es braucht nur das eine. Hm. Ja, wenn niemand was macht, dann passiert gar nichts. Wenn einer was macht, dann kann es alles ändern. Hm. Diese Intervention oder dieser Kontakt mit diesem Lehrer war ja offensichtlich wirklich sehr wichtig. Aber wie hat das sonstige Umfeld auf den Schreiben reagiert? Hast du da Erinnerungen? Gab es da auch schwierige oder herausfordernde Situationen?
Also ich kann mich nur erinnern, so ganz am Anfang, es hat natürlich niemand irgendwie ernst genommen, weil ich habe ja gesagt, ich schreibe gern, aber das ist jetzt sowas wie, ja, ich zeichne gern, ist ja eine ähnliche Aussage. Am Anfang nimmt die mal gar niemand ernst und sagt, ja, wirst du als Hobby machen können, so in deinem Leben, viel Spaß, aber Beruf ist das keiner. Also das ist ja trotzdem nur sehr konservativ damals gewesen. Und so war es auch in meinem Umfeld, also das hat überhaupt niemand ernst genommen. Für mich war tatsächlich so das, was mir im Journalismus dann auch so andauert, ist von mir irgendwie von ganz woanders eigentlich gekommen. Also ich schreibe da in meinem ersten Buch sehr intensiv drüber, dass, wie ich so um die 16 war, ist ja das Wahlrecht in Österreich verändert worden und plötzlich haben 16-Jährige damals zum ersten Mal wählen dürfen. Und diese Wahlreform ist ja sehr überraschend gekommen. Und ich kann mich erinnern, wir haben damals so null Bildung dazu in der Schule gekriegt. Wir haben dann irgendwie in Geschichte oder Deutsch so kurz gemacht, das sind die Parteien, das ist dann so an die Wand geschrieben worden. Und fertig. Und im Herbst drauf haben wir halt alle dann auch wählen dürfen. Und in meinem Freundeskreis ist da ganz viel passiert, weil da ganz viele Leute, oder bei uns waren es damals tatsächlich Männer, noch rechts sehr weit gegangen sind. Und ich das überhaupt nicht verstanden habe, wo das herkommen ist und wie das sein hat können. Für mich war das was, mit dem ich gar nichts anfangen habe können, weil diese Gedanken, dieses Gedankengut bei uns daheim nie einen Platz gehabt hat. Also das war bei uns immer sehr klar. für was wir stehen und für was nicht. Und für mich war das total erschütterlich, dass Leute, mit denen ich ganz viel Zeit verbracht habe, nie über das geredet habe, mir plötzlich sagen, sie wählen im Herbst die FPÖ. Ein Freund von mir ist dann einer schlagenden Burschenschaft beitreten, etwas später. Und das waren für mich dann so Momente, wo die Politik irgendwie so, das wirkt halt, finde ich, so komisch, aber früher war das irgendwie nicht so. Bei uns ist es wirklich nicht sehr viel um politische Dinge gegangen. Ich glaube, unsere Jugend, also meine zumindest, war sehr lang sehr unpolitisch. Also bei uns, ich überspitze jetzt, aber bei uns ist wirklich da eine Zeit nur um Saufen, Fortgehen, solche Spaßthemen irgendwie gegangen. Und dann auf einmal haben wir alle wählen dürfen. Und ich habe das total arg gefunden, mit welchen Begründungen das auch war. Es ist natürlich dann auch oft einfach ums Elternhaus gegangen. Also vorher haben wir einfach das gehört, was die Eltern auch wollen. Und ich habe dann damals angefangen, halt voll viel Medien zu lesen, damit ich was argumentieren kann, wenn wir uns beim Vorglühen treffen und streiten, Konflikte haben, weil ich halt schnell draufgekommen bin, ah, das ist überhaupt nicht selbstverständlich, dass das alle so sehen wie ich, aber ich bin total davon ausgegangen, weil es bei mir daheim einfach die, also da war das einfach so klar und ich war da total naiv und habe geglaubt, das müssen doch alle so sehen, wie kann man denn gegen Menschen sein, wie kann man den Menschen ausschließen, wohin bringt doch niemand was. Und ich habe dann halt damals voll viel Standard gelesen. Tatsächlich kam ich noch hin und habe mir das dann alles angestrichen und bin so dort gesessen und war so und bin da halt überall drüber gefahren, weil ich das Gefühl gehabt habe, ich kann mir das nicht anhören. Und das war wahrscheinlich die Geburtsstunde der Journalistin in mir, weil das ist literally genau das, was ich später im Journalismus auch versucht habe, Leute zu erreichen, ja, die sonst vielleicht schwer zu erreichen wären. Und das war schon immer mein Ziel.
Und hast du dann Freunde von dir davon überzeugen können, dass sie doch nicht rechts wählen sollten?
Also überzeugen ist vielleicht ein schweres Wort, aber ich war sicher ein Gegengewicht so. Was, glaube ich, schon mal wichtig ist, dass einfach auch die Leute, die es anders sehen, wenn es möglich ist, den Mut und die Ressourcen aufbringen, was zu sagen, weil sonst ist eine Meinung in einem Raum halt sonst so da und wird nicht widersprochen und dadurch wird es irgendwie okayer. Also ich glaube, es war einfach mal wichtig, dass zumindest eine Person dabei sitzt, die sagt, das geht einfach gar nicht so. Und dann auch erklärt, warum. Und eine Freundin von mir ist in der Burschenschaft eingetreten und der FPÖ beigetreten. Und ein paar Jahre später, also bin wirklich wahnsinnig viel gestritten. Und hätten es auch fast nicht geschafft, so unsere Freundschaft zu erhalten, ist er tatsächlich ja ausgestiegen wieder. Und da war das total wichtig, dass wir auch im Kontakt geblieben sind, weil für den war das auch nicht einfach, dann wieder auszusteigen, weil du stehst dann allein wieder da, weil du hast voll viel Leid verloren, versuchst was zu verändern und bist dann aber wieder allein. Und ich habe das immer versucht, irgendwie da offen zu sein, also einfach weiterzureden. Das war immer so mein Zugang und nicht meine Meinung zu verändern, aber einfach offen zu sein und grundsätzlich mal am Tisch zu sitzen und zu reden. Und ja, also zum Beispiel mein erster Freund, also meine erste romantische Beziehung, der hat auch FPÖ gewählt. Also wir haben gestritten, bis die Fetzen fliegen. Und da habe ich dann auch gesehen, es hat auch alles so seine Grenzen. Wir werden uns beide von nichts überzeugen können. Also wenn man so weit links wie ich steht und so wie er damals so weit rechts, dann ist der Weg schon echt schwierig, aber in ein paar Freundschaften hat es gut funktioniert und ja.
Es gibt sicher auch noch andere Themen, eben die sich durch deine Arbeit ziehen. Kannst du uns da einfach ein bisschen abholen und uns noch was erzählen? Das Thema Feminismus ist ja auch ganz groß.
Ja, voll.
Geschlechtergerechtigkeit.
Das ist wahrscheinlich so das Überthema. Ich meine gerade, das ist ein bisschen wie Therapie. Wahrscheinlich ist überall der Journalismus schuld an meinen so Entscheidungen, worüber ich schreibe. Aber das kommt ja auch aus dem Journalismus. Ich war damals bei der Zeit, beim jungen Medium von der Zeit und habe damals den Auftrag gekriegt, einen Text zu schreiben unter dem Arbeitstitel »Warum ist Österreich das Land der Frauenmörder?« Und ich war so, boah, ja, schauen wir mal, ob ich das irgendwie erklären kann. Und habe dann so ein riesiges Dossier geschrieben. Also es waren in der Zeit, es war riesig und online, es waren so viele Seiten, also du hast so lange scrollen müssen. Und ich habe mit allen NGOs gesprochen, mit Opfern gesprochen, mit Expertinnen. Und ich kann mich nur genau erinnern, wie dieser Artikel dann online gegangen ist. Er war sogar bei Zeit Online dann oben als Starter. Und eigentlich ist es so das, was man sich als Journalistin wünscht, dass die Dinge, die dir wichtig sind, über die du schreibst, einen guten Platz in deinem Medium kriegen, sodass sie da die Menschen erreichen. Und ich kann mich nur erinnern, ich habe mir dann irgendwie gedacht, wer soll denn das nur lesen? Es interessiert doch niemanden mehr. Wir haben es alle schon 100-mal gehört. Die Leute, die sich damit befassen, befassen sich sowieso damit. Und alle anderen dann so, es wird das in einem anderen Paralleluniversum passieren und hätte gar nichts mit ihnen zu tun. Und das war für mich irgendwie so ein Moment, wo sie voll viel gelegt hat von diesem Gefühl, ich kann mit dem Journalismus irgendwas verändern, weil ich gemerkt habe, boah, ich renne dagegen vor die Wand. Weil ich als Konsumentin einfach ganz ehrlich gesprochen diese Sachen auch nicht mehr lesen wollte. So, wir kennen ja eh die Zahlen, weil wir uns damit beschäftigen. Es sind seit Jahren die gleichen Zahlen und es verändert sich nichts. Und mir hat das so wütend gemacht, dass ich da beschlossen habe, ich will nicht mehr über das Thema Feminismus journalistisch schreiben. Wann ich jemals wieder was schreibe dazu, dann unter meinen eigenen Regeln.
Ganz kurze Zwischenfrage. Ja. Nur, dass ich es richtig verstanden habe. Der Artikel, super recherchiert, Überlänge, top platziert, wurde eigentlich nicht viel gelesen?
Er wurde gelesen, aber er wurde auch voll viel geteilt. Aber ich habe halt wieder das Gefühl gehabt, das ist halt nur in der Blase geteilt worden, die sowieso sich die ganze Zeit mit dem Thema Feminismus beschäftigen. Und die Blase ist total wichtig und die Menschen machen eine total wichtige Arbeit. Also ich würde das ja überhaupt nicht absprechen. Aber auch mit den Expertinnen, mit denen ich gesprochen habe, mit den Frauen, die in einem Frauenhaus gearbeitet haben, wo ich zu Besuch war, die sind alle total motiviert gewesen in ihrer Arbeit und sind es immer noch. Aber gleichzeitig habe ich so eine Resignation gespürt. Also das, was wir ja alle kennen, wir alle, die im Feminismus kämpfen, kennen dieses Gefühl, dass man das Gefühl hat, boah, irgendwie rennen wir seit Jahren gegen eine Wand. Und das ist das, wo ich mir gedacht habe, boah, es muss doch nur einen anderen Weg geben, dieses Thema zu verhandeln, dass die Leute wieder anfangen, zumindest drüber nachzudenken, weil ich glaube, wir sind da schon so abgehärtet und abgebrüht von diesen Zahlen, dass wir die gar nicht mehr realisieren können, wann wir die hören. Also wann wir hören, wie viele Frauen von Gewalt betroffen sind, was die Statistiken für uns sind, was es mitunter für die Kriminalstatistik bedeutet, etc. Wir können das gar nicht mehr aufnehmen. Mir kommt vor, das ist dann so, ja, ja, bla, 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 haben wir schon alles gehört, aber hinter jeder dieser Zahl steht eine Person, mit oder ohne Familie erleben. Und das haben wir irgendwie, inklusive mir selbst, kommt mir vor, total den Bezug verloren. Und das war für mich so die Geburtsstunde irgendwie vom Roman, dass ich mir gedacht habe, ich würde gerne was schreiben, was die Leute zum Nachdenken anregt über dieses System, in dem wir befinden, dass wir dieses System sehen auch als was, was man ändern kann. Und ich glaube, da ist die Literatur einer der wunderschönsten Wege, weil man da Dinge ausprobieren kann. Man hat nicht so viele Regeln wie im Journalismus. Weil Journalismus, wenn man jetzt nicht auf Relotius macht, hat ja so sehr klare Regeln. Und bei Männertöten mache ich ja nichts anderes als wie ein Gedankenexperiment, dass ich drehe sehr viele Dinge um und frage mich oder hoffe, dass sie die Menschen fragen, warum fühlt sich das so komisch an, wenn das eine Frau macht. Und bei Männern fragen wir uns das aber gar nicht mehr, weil wir es einfach so gewohnt sind. Und das ist das, ja, wie Männertöten eigentlich entstanden ist.
Da würde ich ja gern reingrätschen und dich mal fragen, ob du uns erzählen kannst, worum es in dem Buch Männertöten geht, damit wir da ein bisschen drüber reden können und sich die Zuhörenden auch auskennen.
Männertöten spielt in einem Dorf in Oberösterreich namens Engelhardtskirchen. Und es geht um die Protagonistin Anna-Maria, die in Berlin lebt am Anfang des Buchs und in Berlin beim Fortgehen einen Typen namens Hannes kennenlernt. Und in ihrem Leben ist gerade sehr viel so unklar, also Umbruchstimmung, ein bisschen eine Quarterlife-Crisis. Und sie beschließt dann eher sehr kurzfristig beim Fortgehen, der Typ taugt ihr und schlimmer als Berlin kann es nicht werden, sie zieht zu dem. Eher zufällig zieht sie dann an einen Ort, der sehr anders ist als erwartet. Also es gibt eine Pfarrerin, die alles Mögliche klärt. Es gibt zwei Nachbarinnen, die gegenüber wohnen, die heiraten. Zu den Poltern kommen sehr viel, sehr laute, sehr alkoholisierte Frauen. Überhaupt nehmen die Frauen in dem Ort extrem viel Raum ein. Es gibt eine freiwillige Feuerwehr, wo lauter Frauen sind. Es gibt einen Fußballverein, der sehr erfolgreich ist, nur mit Frauen. Und Anna-Maria denkt sich immer mehr, irgendwas ist da irgendwie sehr anders als gedacht. Und ja, sie befindet sich halt in einem Matriarchat, was es tatsächlich auch schon sehr lange gibt. Und es passieren dann immer unglaublichere Dinge tatsächlich an diesem Ort. Und im Grunde dreht sich der Roman um die Frage, was darf Feminismus? Was bedeutet Rache? Was bedeutet da Rache als Antwort auf männliche Gewalt tatsächlich? Und das sind so Gedankenexperimente, die da in der Geschichte stattfinden. Aber eigentlich geht es um eine Person, die eher zufällig an diesen Ort kommt und den erlebt. Und das ja eigentlich ein sehr, sehr schöner Ort ist, wo das Zusammenleben tatsächlich sehr gut funktioniert.
Ich finde es so spannend, wenn man das Buch liest und ich weiß jetzt nicht, wie viel ich spoilern darf.
Solange du das Ende sagst,
ist es okay. Es ist ja schon manchmal so, dass man gewohnt ist, dass Männer Gewalt ausüben. Und im Kopf macht es dann schon was, wenn eine Frau Gewalt ausübt. Es ist irgendwie so, man ist es nicht gewohnt. Man darf das ja als Frau nicht. Man muss ja sich klar machen und sowieso leise sein und so. Ich verstehe es, also so viel Verständnis auch für die Situation teilweise und so viel, das kann man nicht machen. Und es ist so ein Zwiespalt, man fühlt sich so zwiegespalten in dem, wenn man solche Sachen liest. Also wie ist dir da beim Schreiben gegangen, oder?
Ich kenne den Zwiespalt sehr gut, weil ich fühle den ja beim Schreiben. Ich bin ja wahrscheinlich sehr ähnlich sozialisiert worden wie du. Und mein Zugang ist halt, jedes Mal, wenn ich diesen Zwiespalt spüre, habe ich das Gefühl, ich bin genau am richtigen Ort und gehe nochmal ans Drüber. Und das war ja also die Strategie bei Mareike Fallwinkel und meinem Buch Das Penismuseum. Das beruht ja genau auf der Idee, dass man lauter Sachen macht, wo man sich beim Schreiben denkt, na, das kann sie nicht machen, das kann sie nicht machen. Und dann macht sie es so. Und so sind die Geschichten ja aufgebaut. Ich glaube, es ist wichtig, ab und zu über diesen Punkt drüber zu gehen, weil dieser Punkt hat einen Namen und es ist einfach das Patriarchat, was uns da grüßen lässt.
Ja, und so viele Männer erlauben sich das ja. Das ist ja das Verrückte. Und wir als Frauen erlauben es uns nicht. Also beim Penismuseum, wenn jetzt zum Beispiel eine schwangere Frau Sex hat mit nicht dem Mann des Kindes zum Beispiel, das ist ja irgendwie männergenfremd, wenn jetzt zum Beispiel die Frau schwanger ist. Das ist öfters so. Aber das sind lauter so Sachen, die so viel machen, wenn man es liest. Also wie du sagst, man geht dann nur ans Weiter und man geht nur ans Drüber. Voll spannend.
Ich finde auch eigentlich, dass das ja auch ein wahrer Wert für mich von Kunst ist, egal in welchem Medium, dass etwas sichtbar gemacht werden kann, im Individuellen, im Gesellschaftlichen, was vielleicht im krassesten Fall nicht mal denkmöglich ist. Und das Absurde hier ist ja, dass wenn man die Geschlechtervorzeichen umdreht, dann ist es Alltag. Ich weiß gar nicht, wie man das adäquat beschreiben darf, aber dieser Kunstgriff, aber das ist es ja nicht, aber quasi dieses Umdenken und eben dann es so hinzustellen, es ist ja eigentlich fast empörend und beleidigend und traurig und alles Mögliche, dass das so einen Impact haben kann.
Ich liebe es ja. Also so, wir nennen es literarische Umkehr als Stilmittel. Und ich werde dann immer wieder in Interviews gefragt, was ich total lustig finde. Wie finden Männer das Buch? Und dann fragen mich oft auch Frauen in der Interviewsituation, mein Partner, Mann, was auch immer, hat es gelesen und war total irritiert. Und dann sage ich immer so, ja, sehr gut so, er soll ja irritiert sein. Ich bin als Frau im Patriarchat da jeden Tag sehr irritiert. Und die sind dann immer ganz schockiert, wenn ich das sage. Und die meinen das überhaupt nicht besser, sondern das ist genau das, was in meinem Buch und gemeinsam mit dem Mareike in dem anderen Buch, was wir wollten. Also wir wollen, dass die Leute auch irritiert sind, dass es sich manchmal vielleicht auch komisch anfühlt. Manchmal fühlt es sich ja fast ein bisschen verboten an, als würde man das jetzt nicht lesen, schreiben dürfen. Aber Gewalt in der Literatur hat es ja schon immer gegeben und ist schon immer als Stilmittel ja extrem ausgeschöpft worden, egal ob jetzt Literatur, Film etc. Also seit Jahrzehnten wird es ja intensivst gebraucht, aber es sind halt fast immer Frauen, die ermordet wurden in den Filmen, in der Literatur. Also wenn man sich so die großen Geschichten anschaut, Thriller, aber auch in der Literaturgeschichte gibt es voll viele Geschichten, die nur starten, weil ein Mann seine Partnerin, Ex-Partnerin, Mutter, was auch immer, umbringt. Und das ist dann der Start der Geschichte sozusagen des Mannes, wie es dorthin kommen hat können etc. Und das ist ja halt nur so, wenn man sich einen Tatort anschaut leider oder ähnliche Krimis, ganz oft liegt da immer noch eine extrem normschöne, nackte Frau, die tot ist. Und das sind so Situationen, die mich in der Kunst einfach extrem radikalisiert haben, weil mir macht das so wütend, weil man denkt so, was muss ein Frauenkörper nur aushalten? Selbst wenn du ermordet wurdest, musst du nur dem Patriarchat entsprechen und schön am Boden liegen. Und das hat es einfach mit Männern nie in der Form gegeben. Und darum ist es, glaube ich, allerhöchste Zeit, dass man sich da mal hinterfragt, warum dürfen ein Fitzek, also Sebastian Fitzek in seinen Büchern, alles Mögliche an Gewalt anwenden und deutlich, würde ich mal behaupten, gewalttätiger als wie ich in meinen Büchern. Und ich bin aber dann immer die in Interviews gefragt wird, boah, braucht es diese Gewalt? Und ich sperre aber meine Protagonistinnen in keine Kisten und stiche ihnen nicht die Augen aus etc. als treibende Plotentwicklung, was total okay ist. Also ich würde es ja überhaupt nicht beurteilen. Aber einfach, ich glaube, man bewertet da sehr unterschiedlich nach dem Geschlecht der Autorin.
Da könnte man vielleicht in der Zukunft wirklich mal noch ein separates Gespräch führen, weil ich denke mir auch, allein geht nicht direkt dahin, aber in diese Richtung, den Bechdel-Test für Filme, der eigentlich nur sagt, gibt es da Frauen, die über irgendwas reden, was nicht Mann ist? Reden sie überhaupt? Und man wird das ja nicht glauben, aber es gibt ja so viele Filme, die das, also die heute rauskommen, die diesen Test noch immer nicht bestehen. Oder jetzt fällt mir peinlicherweise nicht ein, wie der Test heißt, für Journalismus, wo es darum geht, wie werden Frauen, die etwas geleistet haben, beschrieben?
Ich weiß schon, was du meinst. Ja, ich
genau, quasi, wo eben drin steht, es hat nicht, also wenn in einem journalistischen Text über eine Frau geschrieben wird, wird etwas gesagt über ihre, über die Anzahl der Kinder. Ich habe die Punkte vergessen, weil sie so obszön sind eigentlich, aber man kennt das, dass die ganze Zeit eigentlich dann über was berichtet wird, was nichts mit der Person im beruflichen Kontext zu tun hat. Also die Sportlerin X, und auf einmal geht's darum, was der Mann verdient oder wie lange sie zu Hause war oder das nimmt dann den Raum ein. Also ja, sehr gerne nochmal ein separates.
Ja, also ich werde das ja immer wieder, also entweder ich werde es in Interviews gefragt oder ich lese dann in den Rezensionen, also Abhandlungen über meine angebliche Jugend, mein Aussehen, mein Geschlecht. Würde jetzt mal behaupten, dass ich das nicht sehe bei meinen männlichen Cis-Kollegen, die in den Bestsellerlisten stehen. Da geht es jetzt nicht den ersten Absatz darum, wie jung und schön sie sind. Und ich kriege meistens dann auch nur irgendwie so einen Absatz über diese große Frage, ob ich hetero bin oder nicht und ob es einen Mann an meiner Seite gibt. Und das ist eine Frage, die mich auf so vielen Ebenen so aufregt, weil erstens geht es überhaupt niemandem was an in meinem Privatleben und zweitens ist die Frage für mich einfach auch total politisch, weil es irgendwie alles widerspiegelt, wogegen ich kämpfe, nämlich, dass ja dann die Meinung von einem hoffentlich unter Anführungsstrichen männlichen Partner an meiner Seite, die Meinung wäre dann viel wichtiger über meine Bücher als wie meine. So. Und das ist was mich wirklich, also da reißt es mir fast. Wenn diese Frage gestellt wird oder wann ich das dann liest, ich kann das immer gar nicht glauben, dass man das halt sich nur so schreiben traut oder auch fragen traut. Weil, ja, aber es ist immer nur so. Und das ist ja genau das, was du sagst. Also so dieses, meine Meinung dazu reicht nicht.
Wie gehst du mit dieser Wut dann um, die du da im Bauch hast?
Also entweder ich werde dann extrem ungemütlich, wenn es eine Interviewsituation ist, oder ich mache dann einen Scherz oder ich gehe tatsächlich und ärgert mich dann daheim. Also es gibt so unterschiedliche Dinge, je nachdem, wie es mir geht. Aber ich habe natürlich auch so eine fertige Antwort. Also oft sage ich dann sowas wie, ich verstehe nicht, warum diese Frage irgendwie wichtig ist, was jetzt ein potenzieller Mann an meiner Seite dazu sagen würde. Und dann erkläre ich halt das Patriarchat anhand von dem. Aber oft möchte gern eigentlich andere Dinge sagen und einen Tisch umwerfen und das Mikro aus dem Fenster schmeißen und gehen und so richtig auf Jelinek machen. Manchmal hätte ich dann wirklich so das Bedürfnis, bei Interviewanfragen zu schreiben, nein, danke, letztes Mal habt ihr mich bei diesem Medium das und das gefragt, so, also schauen wir mal.
Der Titel Männer töten hat unterschiedliche Lesarten. Es macht ihn in seiner Kürze, finde ich, damit zu so einem totalen Juwel. Es kann als Imperativ gelesen werden, ohne da jetzt zu tief reinzugehen. Wie kam es zu dem Titel? War der einfach da? Es ist, ich finde es, also ein perfekter Titel.
Ich liebe den Titel extrem und ich finde, es ist einer der schönsten Titel, die es gibt. Und ich darf das jetzt sagen, weil es keine Selbstbeweihräucherung ist, weil der Titel nicht von mir ist. In einem Mittelstadium des Romans habe ich das Manuskript damals einer Freundin von mir geschickt. Man kennt sie eh, sie ist sehr berühmt. Sie ist Tierärztin und Kabarettistin, die Rede ist natürlich von Theresa Hosser. Und habe ihr das so geschickt mit, erstens wollte ich mal ihre Anmerkungen zum Roman haben und zweitens, es gibt ja so einige Szenen, wo es sehr viel um Kühe und die Paarung von Kühen geht. Und ich wollte ihr veterinärmedizinisches Wissen anzapfen, dass sie das ein bisschen fact-checkt. Und zuerst hat sie mir ganz lange nicht zurückgeschrieben. Und dann habe ich nur mal geschrieben, hey Theresa, kannst du dir nicht sagen, wie ist das jetzt? Und dann hat sie mir halt so geschrieben, das kann ich ja selber googeln. Und den Titel findet sie richtig scheiße. Und damals war der Arbeitstitel Killing Man. Aber einfach nur, weil ich damals gerade die Serie Killing Eve geschaut habe. Sehr große Serienempfehlung von meiner Seite. Und mir einfach nur nichts eingefallen ist. Und dann schreibt man halt mal irgendeinen Titel hin. Und ich habe dann so geschrieben, ja toll, danke für das Feedback, dass du den Titel scheiße findest und den Rest irgendwie nicht wirklich gelesen hast. Ob sie einen Titelvorschlag hat. Und sie hat mir dann damals geschrieben, in so Großbuchstaben, nenn es Männer töten. Und ich weiß nicht, ich habe das gelesen und habe so zum Lachen angefangen. Da hat man so gedacht, ja Theresa, du spinnst, ich kann mein Buch jetzt nicht auch noch Männer töten nennen. Es ist sowieso so radikal schon im Inhalt. Und dann habe ich so ein paar Tage drüber nachgedacht, über diese Doppeldeutigkeit. Und eigentlich habe ich den Titel ja schon gehabt, aber halt eben auf Englisch. Und auf Englisch ist er bei Weitem nicht so geil, weil das halt in der englischen Sprache nicht funktioniert. Und das ist ja einer der wenigen wirklich tollen Seiten der deutschen Sprache, diese Doppeldeutigkeit, die man bei sowas erschaffen kann. Und dann habe ich es im Verlag vorgeschlagen. Und die haben gesagt, auf gar keinen Fall. Und ich habe gesagt, auf gar keinen Fall ändert die meinen Titel. Und dann haben wir uns darauf geeinigt, dass sie eine Woche lang Vorschläge machen dürfen und ich auch nochmal in mich gehe und wir besprechen die neuen Vorschläge und wenn irgendeiner genauso gut ist, nehmen wir den anderen. Und dann waren die alle so scheiße im Vergleich, dass ich nach der Woche gesagt habe, naja, leider müssen wir es jetzt Männer töten nennen. Und ich bin bis heute total überrascht, dass das damals wirklich durchgegangen ist. Aber es war es wert, das Risiko würde ich behaupten.
Und ich finde auch, einerseits natürlich aus feministischer Sicht, aber ich finde das andere ist, selbst wenn wir diese ganze Debatte gar nicht hätten, dann wären wir ja noch immer Menschen und wir hätten unsere Sensibilitäten, wir machen Sachen selbstbewusst, bei anderen nicht. Und ich finde, okay, du hattest zu dem Zeitpunkt schon veröffentlicht, du hattest deinen Lebenslauf, aber zu deiner kreativen Leistung in dem Kontext zu stehen, dass du sagst, es ist der Titel, okay, ihr könnt es mal versuchen zu delivern, aber am Ende dann wirklich nochmal den Finger drauf zu halten und zu sagen, es ist, wie ich es brauche oder vielleicht sogar, wie es der Roman braucht, das finde ich so wunderschön, weil es ist fast nochmal auf einer Metaebene, wiederholt sich das, was im Roman vielleicht auf einer anderen Ebene auch passiert.
Was sind da für Reaktionen?
Also es hat damals ja ganz viel Bedenken gegeben. Die größte Angst war, dass der Buchhandel das Buch nicht annimmt, weil die so gewisse Wörter oft nicht haben wollen. Also so alles, was in die Richtung von Schimpfwörter, Genitalien etc. betrifft, womit wir schon wieder zu meinem nächsten Buchtitel kommen. Das ist alles nicht so gern gemacht, weil es sie angeblich schlecht verkauft. Und dann natürlich soziale Medien, Google etc. hat damals der Verlag gesagt, boah, das wird echt schwierig, weil Instagram und so wird uns so bestrafen für diesen Titel. Und ich habe damals gesagt, die größte Bestrafung für das Buch könnte sein, dass es einfach niemand in die Hand nimmt, weil es niemand interessiert. Wir brauchen diesen Titel. Und wir brauchen diesen Titel, der ja erstens sehr gut zum Inhalt passt und zweitens, der ja auch sowas auslöst, so ein Moment so. Und dann kommt man drauf, boah, das finde ich so arg, aber gleichzeitig, weil du den Titel liest, das ist die Situation in Österreich. So. Und dann hat man diesen Konflikt und der Konflikt ist ja das Buch. Und ich habe damals gesagt, ich bin davon überzeugt, dass wir das schaffen, weil der Titel zu einer Art Marke wird und Marke meine ich jetzt im popkulturellen Sinn, in der Hoffnung, dass sie das in ein Genre eingliedert, was es ja schon gibt und dass die Menschen das etablieren. So, aber natürlich die Wörter hart so nebeneinander sind. Es ist dann genau das passiert. Also ich habe in den sozialen Medien, ich habe nie ein Problem gehabt, obwohl ich den Titel immer ausgeschrieben habe und nichts ersetzt habe. Und ich habe ganz, ganz viele E-Mails gekriegt, die kriege ich heute noch, meistens von Männern, die mir schreiben, sie können das Buch nicht Männer töten nennen, bla bla bla, liebe Grüße, Jürgen, Walter, was auch immer. Und ich habe dann schon so eine Antwort, weil ich so oft kriege die E-Mails, doch, hier bei O-Books, einer feministischen Buchhandlung in Wien, können Sie es bestellen oder auch nicht. Also ist mir ja egal, man muss es ja nicht kaufen. Und dann schreiben die meistens so nur für Böse zurück, weil ich mich heute gemeldet habe. Und das ist so meine eigene Freude am Leben, dass allein der Titel Menschen verärgert. Und ich freue mich drüber, nicht weil ich ein böser Mensch bin, sondern weil ich genau das will, dass die Leute ein bisschen aus ihrer Komfortzone rauskommen und sie dann vielleicht auch fragen müssen, warum ärgert mich denn das jetzt so? Und ich eine sehr gute Argumentationsbasis habe, weil der Titel, okay, in meinem Buch werden Männer getötet, aber die Situation ist ja in Österreich, Männer töten, Punkt, aus, Ende. Also immer wieder gibt es das dann auch so, gerade in der Schweiz hat es auch ein paar Mal gegeben, wo ich dann so am Land gelesen habe. Und dann plakatieren die halt den ganzen Ort voll mit meinem Gesicht und drüber steht dann so Männer töten. Und da gibt es dann schon immer wieder, melden sich dann so Veranstaltende mit, ah ja, wir haben jetzt so Nachrichten und Leute und so, denen passt das nicht. Und dann sage ich immer so, ja bitte lädt die Leute zu meiner Lesung ein und sollen sie da kommen. Und das finde ich dann immer viel stark, wann die dann auch kommen und sie nicht nur aufregen, sondern die mal eine Chance geben. Und gerade im ländlichen Kontext kommen die dann auch wirklich, weil die wollen das dann, ich glaube, das siegt einfach die Neugier. Und das sind für mich die Momente für die Arbeit, die, also wenn ich, es gibt diese Abende, wo dann diese Menschen aufzangen und sagen, ich war die Person, die sie beschwert hat und jetzt verstehe das total, macht total Sinn. Und das sind dann so für mich Momente, da bin ich so, Hacker, geil, es war nicht komplett umsonst. Und das hätte halt, weiß nicht, wann man das Buch jetzt Engelhardskirchen genannt hätte, als Vorschlag, kein Mensch würde sich für den Titel interessieren. Kann trotzdem funktionieren, aber es ist halt einfach ein schlechter Titel im Vergleich.
Wie sind das überhaupt so deine Erfahrungen mit Feminismus und Land? Jetzt, wo du gesagt hast, die kommen dann hin zu solchen Lesungen, man kann da mit denen reden dort. Kannst du nur ein bisschen Geschichten darüber erzählen?
Also das kommt natürlich immer darauf an, wo ich bin. Oberösterreich ist für mich tatsächlich immer eine andere Kategorie, weil das ist für mich immer Heimspiel und ich bin dann eher die, die in der Bezirkszeitung waren, man ist dann eher so stolz, weil die von da ist und dann geht dorthin und dann finde ich das toll und dann unterstütze ich das und das finde ich ja ganz toll. Aber jetzt zum Beispiel in andere Bundesländer oder Schweiz und Deutschland, da muss man sich dann schon ein bisschen erkämpfen, weil mir kommt halt manchmal vor, gerade im ländlichen Bereich ist halt die Fallhöhe dann zu sowas oft ein bisschen höher als wie in der Stadt. Aber es stimmt auch nicht immer. Also oft sind die leider voll ready und sind voll froh, dass wer kommt und verbalisieren das auch 100 Mal. Also es kommt so drauf an. Grundsätzlich sind ja Lesungen immer so ein bisschen wie so ein Blind Date. Du weißt ja nie, wer ist da jetzt, wie wird das, kriege ich einen Sessel, gibt es ein Glas Wasser. Also es ist so, es gibt alles und nichts.
Die siehst du manchmal einen Boden? Oder
ja, wirklich, wie? Ich habe schon Dings gehabt, gesagt, was, sie brauchen einen Stuhl? Und ich so, naja. Also ich habe schon alles gehabt, bis hin so die engagiertesten Veranstalterten, die ein ganzes Buffet aufbauen und dann extrem traurig sind, dass du vor der Lesung nicht 10 Kilo nur isst. Also es gibt wirklich alles. Und wenn du jetzt kein Ticketsystem hast, was bei mir nicht immer so ist, also manchmal sind es einfach Lesungen, wo man sich nicht einmal anmelden muss, dann weißt du wirklich gar nichts davor. Das ist schon schräg manchmal. Also weil mir erzählen die Veranstaltenden dann manchmal so Horrorgeschichten, dass zu irgendwelchen Lesungen niemand Kummer ist. Und davor habe ich immer so ein bisschen Angst, dass ja irgendwann, ich bin so erfolgsverwöhnt wirklich und ich bin total privilegiert, zu meinen Lesungen kommen so viele Menschen. Aber ich habe so Angst davor, dass ich irgendwann mal so eine Lesung habe, wo ich dann so ganz allein mit den Veranstaltenden dort sitze und es kommt einfach niemand. Aber das gehört wahrscheinlich auch dazu. Irgendwann wird das dann mal auch so sein. Aktuell war es zum Glück gar nicht so. Und jetzt mit der Mareike, wie wir gemeinsam auf Tour waren und wir sind jetzt dann wieder im Frühling auf Tour, haben wir sowieso, also da sind Tickets verkauft worden, da weiß man sehr genau, ist die Hütte voll oder nicht. Dann haben wir es auch so gemacht, dass wir uns nicht mehr moderieren lassen. Also wir moderieren uns gegenseitig. Wir haben beschlossen, wir teilen die Bühne nicht mehr. Und das hat auch also seine guten Gründe und wir machen auch keine Publikumsfragen, weil es bringt sowieso wirklich gar nichts. Es ist auch ein eigenes Thema, wahrscheinlich für einen eigenen Podcast. Wir nutzen die Zeit dann noch, um nur ganz lang zu signieren und dann kann man mit uns eh unter vier Augen sprechen und dann kommt man vor, können die leider viel besser das sagen, was sie sagen wollten, ohne dass alle das Gefühl haben, man muss so vor Publikum jetzt irgendwas Besonderes von sich geben. Und wir haben so die viel besseren Gespräche und Erfahrungen eigentlich gemacht. Und ich glaube, davon werde ich auch dann bei meinem nächsten Buch sehr viel beibehalten. Also im Sinne von, ich mache total gern Lesungen, aber zu meinen eigenen Regeln. Und man muss sie auch nicht immer allem und jeder Person stellen.
Ich würde gern wissen, was die 12-Jährige oder die 16-Jährige Eva da jetzt sagen wird, wenn sie dich so reden hört. Also sehr, du hast da dein eigenes Universum gebaut. Aber jetzt nicht nur in der Fantasie, sondern ja auch wirklich in der Realität.
die wird wahrscheinlich sagen, bist du deppert, wie kannst du wieder nach Oberösterreich erzählen wollen? Das wird es wahrscheinlich sagen. Ja, diese Überraschung, also ich hätte nie geglaubt, dass ich sowas machen darf, dass mir so eine Aufmerksamkeit da überhaupt zusteht, dass das überhaupt möglich ist. Fast ein bisschen therapiemäßig die Frage. Ich überlege nur gerade, ich finde sie total interessant. Ich hoffe, dass sie ein bisschen stolz sein könnte.
Vielleicht eine normalere Frage. Wie ist der Autorinnenalltag?
Nächste schwierige Frage. Bei mir kommt es immer darauf an, ob ich gerade auf Lesereise bin oder nicht. Lesereisen haben so ganz ein eigenes Tempo. Und sonst genieße ich es sehr. Ich schreibe in meiner Wohnung. Ich habe einen Hund. Also die meiste Zeit sind wir einfach zu zweit. Und ich versuche zu schreiben und gehe dazwischen auch sehr viel raus. Und das ist so mein Leben. Das klingt jetzt sehr unspektakulär, aber ich versuche in die Zeiten des Schreibens so wenig wie möglich rundherum zu machen, weil es mich sonst immer so rausreißt.
Aber was ist das für ein Rhythmus, so ein Jahresrhythmus? Oder wie läuft das ab, wenn du sagst, du hast Lesereisen? Wie lange dauern solche Lesereisen? Mhm. Bist du jetzt da 2 Monate unterwegs und promotest dein Buch? Oder wie läuft das ab? Wie geht das vonstatten?
Genau, also im Grunde habe ich eigentlich alle 2 Jahre in etwa wahrscheinlich ein Buch. Und dann kommt es darauf an, wie intensiv die Lesereise ist. Also mit Männertöten war es extrem intensiv. Ich habe 75 Lesungen gehabt. Also das ist über fast 2 Jahre die Lesereise gegangen.
Wird man für sowas bezahlt, für eine Lesereise?
Ja, genau. Also als Autorin ist auch mitunter das, würde ich mal behaupten, einer der wichtigsten Säulen. Kommt auch darauf an, so wie bei leider allem in der Kunst. Es ist total unfair, wer wie bezahlt wird. Also ich kenne die Autoren, Autorinnen, die total überbezahlt sind und ich kenne die gefühlt gar nichts kriegen oder so 100 Euro oder so für das, dass du bitte noch Vorarlberg fahren sollst. Und dazwischen gibt es so sehr wenig. Also es ist, würde ich mal behaupten, ein konstanter Kampf, den du austragst. Und je erfolgreicher du halt bist, also im kommerziellen Sinn, je mehr deine Bücher verkauft werden, desto eher kannst du halt einen Preis auch aufrufen. Ich bin jetzt ja schon eine Zeit auch selbstständig. Für mich ist es einfach eine Rechnung, dass ich dann oft sage, hey, unter diesem Preis komme ich nicht. Das macht für mich gar keinen Sinn, dann bleibe ich lieber daheim. Es tut mir leid, so idealistisch bin ich jetzt nicht, dass ich mein Buch unbedingt vorstellen muss. Und diese Grenze ist auch wichtig, dass man die dann irgendwann mal zieht, weil für 200, 300 Euro macht es überhaupt keinen Sinn, nach Vorarlberg zu fahren. Also das klingt immer so arrogant, aber am Ende muss ich in der Selbstständigkeit genauso wie jede andere Person einen gewissen Verdienst haben, sonst kann ich die Miete nicht zahlen. Und das versuche ich immer Veranstaltenden zu erklären. Und ich habe mir da extrem viel von der Mareike abgeschaut, weil die sagt einfach grundsätzlich einen Preis an. Und ich meine, die ist jetzt schon sehr lange Bestseller-Autorin, das ist natürlich wahrscheinlich auch einfacher, aber da kann man sich voll viel von ihr abschauen, dass sie einfach sagt, so und so viel ist die Arbeit wert und sonst halt danke, meine Freizeit ist mir auch was wert. So. Und mir kommt vor, je mehr man mit dieser Einstellung reingeht, desto öfter sagen die anderen dann auch, ja passt. Wir haben jetzt nur ein Konkret und okay, passt, dann machen wir das so. Und das sind ja jetzt ja keine...
Man muss nur sagen, was man will. So.
Ja, aber es sind ja jetzt ja keine... Also das klingt dann immer so, das sind ja überhaupt keine unrealistischen Preise. Also das ist jetzt nicht so, dass wir reingehen und sagen, gibt uns 15.000 Euro und wir kommen, sondern einfach, wir wollen halt einfach für die Zeit, die wir...
4-Sterne-Hotel, 5-Sterne-Hotel
und wäre schon Spa. Geil. Und mein Hund nimmt mir auch noch mit. Also das sind einfach auch so Grenzen, die man sieht und... Ja, also genau, Lesereise ist natürlich wichtig, muss man machen, wenn man das Buch promoten will, weil man den Verdienst braucht und weil, und das finde ich das Wichtigste, man die Personen sieht, die die Bücher lesen. Und das ist ja in der Literatur schon einmal, ich weiß jetzt nicht, wie es in der Musik und so ist, aber ich stelle mir es jetzt nicht so vor, weiß nicht, ob man die beim Merch dann alle so kennenlernt. In der Literatur ist es wirklich so, die kommen dann alle, erzählen dir die halbe Lebensgeschichte und du schreibst Dinge ins Buch rein. Also das sind so schöne Erlebnisse, wovon ich mir dann, das klingt total kitschig, aber wovon ich mir dann ernähre in der Zeit dazwischen. Also wenn ich mir so denke, es ist alles scheiße, ich hasse alles, ich hasse die ganze Branche und dann denke ich manchmal an diese Begegnungen und dann denke ich mir so, ich muss mein nächstes Buch fertig schreiben, weil die Person hat zu mir gesagt so, ich halte das nicht mehr lange aus bis zu dem Buch so und ich muss das jetzt auch machen und das sind halt für mich so, es gibt mir halt voll den Drive. Also ich mache das total gern, Aber man hat dann nach einer gewissen Zeit, also so nach Monaten, dann finde ich so ein bisschen so einen Lesungsblues. Also so voll oft ist man halt so in, tut mir leid, dass ich das so ausspreche, aber in irgendeinem Ibis, irgendwo in Deutschland, wo der Teppichboden ganz komische Flecken hat, du eigentlich nicht nur mit so Bala aufgewüsst, weil es so verzweifelt ist und du in deinem Bett sitzt und du denkst, boah, ich hätte was vor der Lesung essen sollen, weil jetzt gibt es nichts mehr so. Und das ist halt die sehr unglamouröse Seite der Medaille. Es gibt auch die Lesungen, die unglaublich toll sind, wo sie die in einem mega coolen Hotel unterbringen, alles extrem bemüht, geplant, was auch immer ist. Und du danach heimfährst und dir denkst, oh mein Gott, wie geil war das jetzt alles. Aber ja, es hält sich die Waage, würde ich mal behaupten.
Ich stelle mir das so vor, wenn man so eine Autorin ist und man schreibt ein Buch, ist auf Lesereise. Das ist ein bisschen, wie du vorher gesagt hast, so eine Band, die dann noch quasi die Fans dann sieht, oder? Und dann kommen die ganzen Fans. Wie sind die Fans so von dir? Was sind das so für?
Ich habe extrem coole Fans. Obviously. Ja, meine Fans sind vor allem Frauen. Das ist wahrscheinlich nicht so die Überraschung. Frauen, Flinterpersonen, bei denen mein Schreiben irgendwas ausgelöst hat und dass sie so weit beeinflusst hat, dass sie erstens mal zu meiner Lesung kommen, was ich immer wieder total absurd finde, dass Leute sogar Geld bezahlen, um mich beim Lesen zu hören. Also so gut mache ich es jetzt wirklich nicht. Es überrascht mich immer wieder. Und sie dann nur mal Stunden anstehen, um mit mir ein Gespräch zu führen, wo ich ja schon gar nicht mehr weiß, irgendwie, wie man Namen schreibt, weil ich schon so lange dort sitze und einer das aber einfach so das Anliegen ist. Und darum versuche ich mich dann zusammenzureißen, weil natürlich man ist müde nach zwei Stunden, das Adrenalin fällt dann so runter nach der Bühne. Und ich versuche dann wirklich immer, bis ich im Hotel bin, irgendwie nur die Energie zusammenzukratzen, weil man denkt, boah, die Leute haben sich das angestellt, die haben sich das jetzt da verdient, dass ich wirklich zuhöre. Und dass ich mich erinnert dann, wenn ich wieder dort bin, wenn die dann wiederkommen, dass ich mich an sie erinnert so. Und das ist immer, das sind ja die lustigsten Momente, weil die Person sagt immer, und erinnerst du dich nur? Und du bist dann so, oh Gott, wann war ich das letzte Mal da, wer? Und ja, das sind für mich halt so voll schöne Momente, die mir voll viel bedeuten. Ja, es ist, glaube ich, eher ähnlich wie bei MusikerInnen. Das klingt immer alles so geil, aber wenn man mit denen mal redet in Bands, sagen die, ja, wir sind am Zahnfleisch dahergerollt, der halbe Bus war krank, im Hotel hat es keine Heizung gegeben. Am Konzert ist nicht genug Merch verkauft worden. Also es sind halt dann eher so, glaube ich, die Seiten, die man nicht so kennt. Aber ich habe es jetzt, wie mit der Mareike auf Tour war, das war so geil, aber einfach, weil wir ja zu zweit waren. Wir haben so gefeiert. Wir sind dann am nächsten Tag immer gemeinsam beim Frühstück gesessen und waren so, wie geil ist das Leben, wenn man das zu zweit machen kann, weil du teilst ja auch die Aufgaben auf der Bühne. Du musst nicht die ganze Kommunikation machen. Du bist überall zu zweit. Und das habe ich extrem geliebt. Also am liebsten würde ich jetzt Mareike zu jeder meiner Lesungen dann auch im nächsten Buch mitnehmen, weil es macht es einfach so viel besser.
Du hast ja mit der Mareike Fallwickel ein Buch geschrieben, das heißt Das Penismuseum. Wie ist es zu dieser Zusammenarbeit gekommen, dass zwei Autorinnen das gemeinsam machen? Das stelle ich mir auch manchmal tricky vor.
Ich habe Mareike kennengelernt in Steyr, weil sie mich dort bei einer ganz, ganz tollen Veranstaltung moderiert hat. Und wir haben sofort total gewiped und sie hat mir dann eingeladen, dass ich mal nach Salzburg komme, weil sie dort einen Buchclub haben. Und ich war sofort so, boah, geil, ich will auch sowas, alle erzählen mir immer, sie sind in einem, weiß ich nicht, Hexenzirkel, Buchclub, Schwimmclub, was auch immer, und ich hab gar nichts. Und ich bin dann gekommen und ich glaube, wir haben in die zwei Stunden überhaupt nicht über Bücher geredet. Also so, wir waren extreme Personen und haben über alles Mögliche geredet, aber es war so toll. Und da hat dann eine Freundin von der Mareike erzählt, dass sie gerade eine Zahn-OP gehabt hat und keine feste Nahrung zu sich nehmen kann und dass sie im Krankenhaus Leberkäse püriert haben. Wow. Und die haben dann den Leberkäse so aufgespritzt, also in der Form von Leberkäse. Und ich bin so neben der Mareike gesessen und wir haben beide so zum Lachen angefangen. Und dann hat sie mir so ins Ohr gerannt, hey, das ist doch eine Geschichte. Und ich so, ja, das ist mega Geschichte. Und das war dann nur ein paar Mal so bei dem Brunch. Und dann irgendwann habe ich mir gesagt, vielleicht sollten wir auch mal was gemeinsam schreiben. Und dann haben wir aber nicht mehr drüber geredet. Und dann haben wir den ganzen Tag so überlegt, soll ich jetzt nochmal schreiben? So, Mareike, wie ernst hast du das gemeint?
Möchtest du mit mir gehen? Ja. Möchtest du mit mir ein Buch schreiben?
Oder so, ich so, du als wäre ich mega hard to get, was einfach echt ein Joke ist. Und natürlich bin ich nicht hard to get für Mareike Fallwickel. Ich bin seit jeher mega Fan. Und am nächsten Tag bin ich aufgestanden und zum Glück hat sie das übernommen und hat mir um 8 in der Früh geschrieben, so, Eva, wann starten wir mit dem Buch? Und ich war so, okay, passt, geil, reden wir mit dem Verlag etc. Und dann haben wir uns echt einfach in das kalte Wasser geworfen. Also das weiß man nie, wie das funktioniert. Das hätte wirklich komplett nach hinten losgekommen. Also unsere Kurzgeschichten hängen ineinander. Das heißt, man ist extrem voneinander abhängig, dass die andere Person schreibt. Weil wenn sie nichts schreibt und mir gibt oder umgekehrt, gibt es kein Buch. Und wir sind aber beide die ärgsten Streberinnen. Also wenn wir sagen, wir schicken es uns am Dienstag am Abend, dann schicken wir es uns am Montag in der Früh und schreiben, warum hast du das noch nicht gelesen, was ist los? Und darum hat das extrem gut funktioniert. Und für mich war das Buch ganz lang sowas wie, Mareike und ich schreiben so Creative Writing-mäßig so Spaßgeschichten und es wird nie irgendwer lesen. Also das war ganz lang so unser Gefühl, bis wir dann irgendwann gecheckt haben, wir haben ja einen Vertrag unterschrieben, das geht schon auch irgendwann raus. Und ich glaube, das merkt man so ein bisschen, wir haben uns halt wirklich gar nichts geschissen. Also so, wir haben einfach das mal gemacht, was wir beide schon immer machen wollten. Und der Verlag ja gesagt hat von Anfang an, es gibt keine Regeln für dieses Buch, macht's, was ihr wollt, es gibt kein Tabu, ihr könnt alles machen. Und das haben wir dann ja gemacht, vom Titel als auch die Kurzgeschichten. Ich glaube, wir schenken uns nichts.
Wie findet man so einen Verlag?
Ja, indem man seinen Verlag davor schon mit dem Titel Männer töten so abhärtet, glaube ich, dass sie sich gedacht haben, was soll sie dieses Mal machen. Das Penismuseum war dann auch wieder so ein bisschen eine Diskussion. Aber ich war dann so, ich habe ein bisschen die Männertütenkarten gespielt und war so, ich habe schon mal recht gehabt, dass das funktioniert, glaubt mir. Und ja, es war die titelgebende Geschichte, alles andere wäre fake gewesen.
Aber hat man bei der Zusammenarbeit vorher schon so ein bisschen eine Vision, also gemeinsam, dass man sich denkt, okay, das soll jetzt der Kern sein von dem oder irgendwie so, wo Penismuseum, vielleicht kannst du auch kurz anreißen.
Ja, wir haben gar keinen Plan am Anfang gehabt, so ehrlich muss man sich sein. Und wir haben ein Gespräch eben mit dem Verlag gehabt, wo es dann schon sehr konkret war. Und dann haben Mareike und ich so geschrieben, wie wir auseinandergegangen sind. Scheiße, so jetzt müssen wir das wirklich machen, über was schreiben wir so. Wir haben jetzt alles besprochen, alle Konditionen und wann es erscheint, aber über, überhaupt nicht Inhalt. Der Inhalt war immer nur Frauen, die sich anders verhalten, als die Gesellschaft es gern hätte. Aber es kann ja alles sein. So. Und die Titelgeschichte ist ja von der Mareike, die heißt ja das Penismuseum. Und die hat sie mir Elevator gepitcht in einer Voice in der Straßenbahn am Weg zurück von diesem Treffen. Und sie hat damals so gesagt, so, das ist entweder die dümmste oder die geilste Idee auf Erden. Sie ist sich nur nicht sicher. Und ich habe mir das damals angekocht und war so, das ist eindeutig die geilste Idee auf Erden. Machen wir das. Und wir nennen das Ding einfach das Penismuseum. Fertig. Und dann hat sie die Geschichte geschrieben und es geht um eine Frau, die in einer Ehe ist, also in einer Hetero-Beziehung mit einem Mann und sie kommen jeden Tag zu ähnlichen Zeiten vom Beruf heim und er legt sie auf die Couch und schläft, während er es als selbstverständlich nimmt, dass sie kocht, obwohl beide arbeiten wollen. Und sie fühlt so eine Wut in sich, dass sie überhaupt keinen Weg findet, irgendwie diese Wut zu kanalisieren. Und könnte ja dann, würde man denken, alles machen und macht aber was sehr Unerwartetes, weil sie beginnt, ihren Mann auszuziehen und seinen Penis zu fotografieren. Und Mareike hat es geschafft, das erstens extrem lustig, finde ich, zu erzählen. Also sie liest diese Geschichte ja immer auf der Bühne, ich muss mir das selbst so zusammenreißen, weil es einfach so die Situationskomik hat. Und gleichzeitig gibt es natürlich diese extrem ernste Seite, nämlich von Revenge-Porn, dass das eine Realität ist. Und ja, ich finde, sie schafft es da total, da den Finger drauf zu legen und das mitfühlen zu lassen. Und irgendwie normalisiert sie das dann also total, dass man sie mit der Zeit dann denkt, ja klar macht sie das, so, warum nicht? Also, und das ist ja das Schöne von Geschichten, wenn man es irgendwie schafft, dass die Leute diese Wahnsinnswege, die wir da manchmal gehen, dann da tatsächlich mitgehen.
Ich wollte auch fragen, ob es eigentlich irgendwelche Anfragen bisher schon gab wegen möglichen Verfilmungen?
In der Literatur ist es ja so, dass sozusagen dir dann wer diese Lizenz für den Film abkauft und dann versucht, das zu machen. Das ist bei Männertüten passiert. Und eine ganz tolle Produktionsfirma hat das ja gekauft und wollte eine Serie draus machen. Und das wurde dann auch überall gepitcht, aber es ist tatsächlich sehr, sehr, es waren gerade sehr schwierige Zeiten. Also in Österreich war damals dann gerade Regierungswechsel. Man hatte kurz mal geglaubt, die FPÖ kommt in die Regierung. Also es waren auch so in der Filmbranche so. Alle haben halt total gezittert, was mit den Filmförderungen auch passiert. Und Und ich habe am Drehbuch auch mitgearbeitet. Ich finde, das ist ein geniales Drehbuch, was wir da erarbeitet haben. Aber keiner von den Streaming-Anbietern hat gesagt, jetzt wäre der richtige Zeitpunkt, das einzukaufen. Und sie schreiben es jetzt gerade um auf einen Film. Also sie gehen jetzt in die andere Richtung. Was genauso toll ist, aber was natürlich dann wieder ein anderes Drehbuch ist, weil wir haben die Staffeln 1 und 2 schon fertig gehabt für die Serie. Also jetzt geht es zum Film zurück. Und ich glaube total an die Verfilmung, weil es einfach, dieser Ort, diese Charaktere, ich glaube, das bietet sich einfach sehr an für Verfilmung. Beim Penismuseum ist gerade eher Theater so im Raum, aber schließt sich alles nicht aus. Bin da total offen. Das Einzige ist halt, bei Filmen und Serien braucht man einfach wahnsinnig viel Geduld und Zeit und Nerven. Es ist nur mal viel komplizierter als Literatur, weil es einfach so viel Geld kostet und von so vielen Menschen abhängig ist, ob Projekte was werden oder nicht. Und oft werden ja gerade die tollen Projekte an nichts. Also so, ja, ich hoffe einfach weiterhin. Es wäre sehr schön, es wird mir sehr viel Freude bereiten und wir werden sehen.
Wir werden es bestimmt im Fernsehen sehen, so schaut's aus.
Wir freuen uns schon drauf. Kevo, wir sind über der Zeit. Was kommt
ja, weil
noch?
So viele Fragen auf unseren Zetteln stehen, die alle beantwortet gehören. Ja. Das sind so essentielle Fragen. Ja. Da steht zum Beispiel, wie beschreibst du das Patriarchat? Das ist eine arge Frage. Ne? Oder wenn das Patriarchat vorbei wäre, was würde man dann erleben? Was wäre dann anders?
Ja, das ist eine geile Frage. Ich glaube, also wir Flinter-Personen hätten, glaube ich, plötzlich ganz viel Zeit und Energie und bräuchten so ganz viel wahrscheinlich Hobbys, weil wir nicht mehr ständig gegen alles Mögliche ankämpfen müssen. Ich glaube, wir Flinter-Personen würden, also man kann ja mal mit Aussehen anfangen, ich finde das immer so eine spannende Frage. Was würdest du anziehen, wenn es das Patriarchat nicht gäbe? Es ist lustig, wenn man das dann, finde ich, so ausspricht, aber bei mir wird sich ganz viel verändern. Ich würde mich, glaube ich, viel mehr schminken. Ich würde, also so mein Style wäre sicher deutlich freizügiger und das wäre aber nur möglich, wenn ich halt nicht weiß, es kostet mir viel Energie, so durch die Welt zu gehen. Also ich glaube, da fangen sie mal an. Hinzu, das wäre halt die Frage, was mache ich dann beruflich über das Patriarchat in der Vergangenheit schreiben? Also es wäre mein Wunsch, dass ich dann bei Lesungen sitze und sage, boah, ihr werdet euch das nicht vorstellen können, weil ihr seid Generation, weiß ich nicht, was das dann ist. Fangen wir wieder vorne an, A, B, C. Damals gab es das Patriarchat, ihr müsst euch das so vorstellen und alle so, oh Gott, das wäre schrecklich, wie wir alles machen können. Also ich glaube, wir hätten alle viel mehr Zeit und Energie, aber auch für Männer wäre die Welt ganz, ganz anders. Ich glaube, dass sie auch Männer ganz anders verhalten würden, wenn sie nicht so gebunden wären an all diesen toxischen Männlichkeitsscheiß. Ich glaube, auch voll viele Männer würden ganz andere Sachen machen. Ich glaube, wir hätten auch überhaupt nicht mehr diese Berufsproblematik, also dass Frauen nur diese Jobs, Männer nur diese Jobs machen. Ich glaube, Männer würden ganz andere Berufe machen, würden New Adult, Romantasy, Fantasy lesen und wären so, oh, das ist der geilste Scheiß auf Erden, warum habe ich das nicht mein ganzes Leben gemacht? Würden weinen, wären verletzlich, würden endlich mal ausdrücken und kommunizieren. Also ich glaube, es wären auf so vielen Ebenen, das ist voll die schwierige Frage. Ich glaube, es würde alles ganz anders funktionieren und auch unser politisches System, muss man jetzt mal ehrlich sagen, beruht ja zu 100% auf dem Patriarchat, wenn man sich so anschaut, wer gerade die großen Player sind. Da geht es ganz viel um patriarchale Strukturen und Rollen, was jetzt nicht nur Männer sein müssen, ist genauso gut von Frauen möglich. Aber ich würde behaupten, das Patriarchat ist an so ziemlich fast allem Schlechten schuld, was unsere Welt gerade so vergiftet. Und die Situation aktuell mit Gewalt an Frauen ist für mich eine der größten humanitären Katastrophen, die es auf der ganzen Welt gibt. Und niemand benennt es aber als das, weil wir alle so dann, als wäre das ganz normal, als wäre das halt so given, als wäre das eh schon immer genauso da gewesen und niemand kann irgendwas dagegen da, weil wir können uns alle verändern. Und das ist immer das, was ich versuche auf der Bühne auch zu erklären, wann wir das Patriarchat bekämpfen. Ist es jetzt nicht so, dass uns Männer an Gefallen dann, indem sie uns unterstützen, sondern wir profitieren alle. Und ja, es kann bedeuten, dass Menschen in Machtpositionen Privilegien hergeben müssen, aber das hat auch seine Vorteile. Also ich glaube, es ist total breit aufgestellt und also ich sage dann immer auf der Bühne, wie kann man dagegen sein, dass wir alle die gleichen Rechte haben? Es ist total kurzsichtig dumm und es ist wirklich ein Wahnsinn, dass uns eingeredet wurde, das ist links. Es ist absoluter Blödsinn. Jede einzelne Person muss eigentlich dafür sein, dass es wirkliche Gleichberechtigung gibt und auch jeder Mann muss genau dafür kämpfen, nämlich dass Gleichberechtigung herrscht, weil aus dieser Sicht, es gibt keine höhere Suizidrate als wir aktuell bei jungen Männern. Also es ist ja nicht so, dass die so all the time of their lives hätten. Wir alle hätten was davon und ich finde, es ist eine unglaubliche Frechheit, dass uns immer eingeredet worden ist. Es ist irgend so ein Nischenkampf, den man mit so Labels oder so bekämpfen muss. Es ist sowas, von dem wir alle profitieren würden, was die Welt zu 100% besser machen würde und was überhaupt nichts mit links oder rechts zu tun hat, sondern einfach mit Menschenrechten. Und das ist das, was, glaube ich, voll wichtig ist, dass man sich das auch aussprechen traut ganz oft. Und ja, dafür stehe ich ein.
Wow. Bam. Bravo. Bada. Was für eine Rede.
Ja.
Aber das war jetzt eine schöne Zukunftsvision, oder? Was Positives zum Abschluss eigentlich.
Das war absolut großartig, ja. Also wenn das ganze Gespräch dorthin geführt hat, dass das rauskam, dann, dann danke dafür.
Schön. Du bekommst noch eine Kleinigkeit von uns, ein Gastgeschenk. Jetzt haben wir gar nicht über die Jagd geredet, gell?
Da komme ich gerne mal Themen,
wieder. Ich habe dir was mitgenommen. Mm. Aus Tirol.
Oh, danke schön.
Aus Tirol.
Ich mache das nur live auf, oder?
Ja, du musst es live aufmachen.
Ah, ich sehe schon irgendwas Jagdliches durchscheinen.
Ja, ich mir dachte, vielleicht brauchst du was für deine Wohnung. Und ob da da...
gemütliches Jagdstiefel. Schön, geil.
Das ist so ein Schild, wo gemütliches Jagdstiefel draufsteht.
Das ist geil.
Ja,
ja, werde ich aufhängen.
Kannst brauchen.
Ja, werde ich an meiner Trophäenwand.
Okay. Und da habe ich noch eine Kleinigkeit, die mich und dich verbindet.
Ah, ist das Elfkuckuck, gell?
Nein.
Oh, geil.
Meine Jugend am Land. Ein Wodka Red Bull.
Ach, Stügel, danke schön.
Gerne.
Die ärgste Brudetin, ich bin schon mit dem in der Hand gekommen. Oh Gott, geh mit dem. Geil, danke schön, danke, danke, danke.
Und jetzt entlassen wir dich mit einem Song von Gigi D'Agostino. Na, danke, dass du heute bei uns da warst.
Danke für die Einladung.
Danke für die Offenheit, danke für die Zeit. Und habt eine schöne Zeit daheim.
Ciao.
Baba.
Baba.
Audiamo Plus. Wir hören uns.